Das Thema in Sachsen. Recherchen, Meinungen und Stimmen zur aktuellen Lage. Der Podcast von sächsische.de mit Fabian Deike.
Besondere Zeiten erfordern besondere Leistungen. Das gilt für so vieles, was gerade auf der Welt los ist. Doch in dieser Folge Thema in Sachsen wollen wir diesen Spruch wörtlich nehmen. Denn mit besonderen Zeiten meine ich explizit eine bestimmte Anzahl von Minuten und Sekunden. Auf die kommt es nämlich an für meine heutigen Gäste, wenn es bei Olympia auf Medaillenjagd geht. Beide sind im Kopf sicher schon längst in Paris. Einer sitzt aber jetzt nochmal hier bei uns im Haus der Presse. Er ist aktuell einer der besten Hindernisläufer der Welt und nebenbei, ich bezeichne ihn einfach mal so eine Art Leichtathletik-Influencer. Karl Bebendorf, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf. Hallo.
Ja, und mein zweiter Gast hat Arme wie normale Leute Oberschenkel. Er kommt aus Dresden und ist im deutschen Kanu-Rennsport eine feste Größe und zweifacher Olympiasieger, Tom Liebscher-Lutsch. Der würde jetzt eigentlich Hallo sagen. Trainingsbedingt kann er aber hier nicht direkt dabei sein. Er hat uns vorab ein paar Sprachnachrichten geschickt, die wir dann gleich an passender Stelle in unserem Gespräch, Karl, hören, weil ich ihm ein paar ähnliche Fragen gestellt habe, wie ich dir auch stellen möchte. Der Vollständigkeit halber noch, ich bin Fabian Deike und freue mich jetzt auf die nächste gute Dreiviertelstunde, in der es mal wieder sportlich zugeht in diesem Podcast. Die erste Frage, Karl, liegt nahe. Wie geht es dir so kurz vor Olympia? Ich habe gehört, du hast eine Blase am Fuß.
Ja, das ist ein großes Thema inzwischen geworden schon. Eigentlich soll es gar nicht so groß sein. Klar, das passiert einfach beim Training, bei der Hitze, dass man sich da mal im Schuh eine Blase reibt. Nun ist es eben nicht so, dass ich da mal schnell sagen kann, hey, ich setze jetzt mal ein paar Tage aus. Nein, da trainiert man natürlich weiter. Und das hat die ganze Sache natürlich nicht besser gemacht. Und dementsprechend ist die ganze Lage ein bisschen eskaliert und ich musste dann wirklich notdürftig mal 2 Tage Laufpause einlegen. Und inzwischen ist aber wieder alles in Ordnung. Ich habe ein gutes Blasenpflaster drauf und somit kann die Wunde wieder gut heilen.
Also ich finde, du gehst da sehr nonchalant drüber, um mal ein bisschen französischen Einfluss jetzt hier schon reinzubringen. Ich habe das nicht nur gehört, dass du die hast, sondern ich habe auch ein Foto davon gesehen. Also wenn andere Leute so eine Blase hätten, würden sie wahrscheinlich in Tränen ausbrechen. Und du sagst, ich darf 2 Tage nicht laufen, das kommt dem wahrscheinlich ziemlich gleich.
Ja, es war dann schon ein ziemlich kritischer Zustand, gerade wenn dann halt die Blase dann offen ist und man dann doch mit dem Thema Infektion irgendwo ins Gedränge kommt, muss man sich dann doch mal Gedanken machen, ob man jetzt mal ein bisschen zurückfährt. Und genau das war dann auch die Schlussfolgerung. Aber wie gesagt, das waren mal ein paar schmerzhafte Tage. Aber so weit kann ich jetzt nicht aussetzen, weil ja der große Höhepunkt steht halt noch bevor. Und da muss ich natürlich weiter fleißig trainieren.
Da kommt es auf jeden Tag an.
Richtig.
Kommen wir vielleicht mal direkt schon auf dieses Thema Vorbereitung. Was passiert jetzt eigentlich so auf den vergleich's mal auf den letzten Metern. Also befinden wir uns jetzt irgendwo so vermutlich Höhe, Wassergraben, letzte Kurve in Richtung Zielsprint. Wie würdest du jetzt deinen Stand der Vorbereitung bezeichnen?
Ja, das hast du schön bildlich dargestellt. Also im Endeffekt ist es jetzt nichts anderes wie bei einem anderen Wettkampf, weil obwohl es natürlich ein großes Event ist, die Olympischen Spiele, ein langersehender Traum, auf den man immer hinarbeitet, ist es trotzdem ein Wettkampf wie jeder andere erstmal. Ich muss da jetzt keine 3500 Meter rennen oder über noch mehr Hindernisse springen. Das bleibt im Endeffekt ja alles und deswegen ist auch die Vorbereitung jetzt nicht wirklich anders, wie man sonst macht. Und ja, aus dem Grund bin ich da auch recht entspannt. Ich konzentriere mich so wie immer natürlich auf meine Trainingsphase, dass ich gesund bleibe auf jeden Fall und versuche halt noch meine Form so ein bisschen ins Maximum irgendwo zu bringen.
Vermutlich läufst du auch keine Kurven mehr, weil da ist ja die Blase entstanden.
Richtig, also das bleibt tatsächlich nicht aus. Das werde ich trotzdem machen müssen. Aber mit so einer Sache geht man jetzt doch ein bisschen anders gedanklich ins Training rein und sorgt vielleicht schon ein bisschen vor, dass das eben nicht nochmal passiert.
Vielleicht erkläre ich das mal kurz noch bildhaft, weil du hast es mir im Vorgespräch erzählt, wie das passiert ist tatsächlich. Also man ist schwer vorzustellen, dass wenn man eine Kurve rennt, dass man dann so hohe Reibungskräfte im Schuh erzeugt, dass man sich eine Blase läuft, da muss man schon sehr schnell um eine Kurve rennen, damit das passiert.
Ja, also es kommen viele Sachen aufeinander. Zum einen ist es natürlich irgendwo die Temperatur. da war halt an dem Tag auch eine gewisse Schwüle, weil kurz danach hat es gewittert. Und ja, wenn man dann halt einfach mit Schweiß und diesen echt dünnen Obermaterial von den Schuhen irgendwo in Verbindung kommt und das halt auch in einer ziemlich unnatürlichen Kurvenlage, weil die Laufschuhe sind ja ursprünglich jetzt nicht dafür geeignet, dass man damit groß Kurven läuft. Mhm. Also es sind halt Straßenlaufschuhe und auf der Straße läuft man halt nicht so konstant immer im Kreis, logischerweise. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass die Schuhe dran schuld sind, aber gebaut sind sie grundsätzlich, um geradeaus zu laufen.
Also machen wir jetzt an der Stelle mal einen Auftrag in Richtung Nike, dass die dann doch mal Kurvenlaufschuhe entwickeln sollten. Was du gerade in Bezug auf deine letzten Vorbereitungsmeter gesagt hast, das haben wir auch den Dresdner Kanuten Tom Liebscher-Lutsch gefragt. Und ja, das, was er sagt, deckt sich so ein bisschen auch mit dem. Wir haben so in Richtung der letzten Tage, was dann so in Sachen Formaufbau vor Olympia noch geht und was insbesondere in den letzten Wochen dann so jetzt bei ihm auch passiert ist. Und das hat er uns gesagt.
Hi zusammen, also jetzt als Sprachnachricht. Wie ja schon gesagt, kann ich leider nicht dabei sein, freue mich aber auf die nächste Einladung, auf das nächste persönliche Treffen mit euch und wünsche euch viel Spaß beim Podcast. Die erste Frage, wie lief die Vorbereitung? Und was passiert jetzt noch in den Tagen bis zu dem ersten olympischen Rennen? Die Vorbereitungen liefen gut. Natürlich gibt es immer Höhen und Tiefen im Training, aber das ist ganz normal. Wir haben ja quasi so einen langfristigen Leistungsaufbau, der eigentlich schon nach Tokio direkt gestartet ist, über 3 Jahre. Und jetzt dann intensiv mit dem Ziel auf Paris ab letztem Jahr Oktober quasi gestartet ist und ja sich jetzt über die Saison immer weiter verschärft hat. Wir liegen gut im Plan. Was passiert jetzt in den letzten 3, 3,5 Wochen noch? Da kommt quasi der Feinschliff. Die Einheiten werden intensiver, qualitativ noch hochwertiger als sonst. Und sonst macht man das wie jedes Jahr bei jedem Rennenvorbereitung. Man nimmt diese Einheiten irgendwie, die einem besonders was gebracht hat, die versucht man aus den letzten Jahren nochmal zu kombinieren. Quasi alles Gute, was man so an Erfahrung hatte, dann in diese letzten Tage zu packen, dass man mit dem bestmöglichsten Gefühl nach Paris fährt. Und wenn es dann nicht so ist, muss man sich trotzdem an den Start stellen und darunter kämpfen, hat mein Trainer gesagt. Bei solchen Rennen muss es nicht unbedingt immer gut laufen, es muss einfach nur schnell sein.
Ja, Karl, jetzt kann man vom Kanu-Rennsport sicher nicht unbedingt so viel mit in Hindernislauf mit rübernehmen und das vergleichen. Aber was Tom Liebscher-Lutsch hier sagte, das ist, wenn man mal nicht so ein optimales Gefühl hat, das hat er am Ende hier noch gesagt, dann ist das gar nicht so schlimm. Da muss er einfach nur Vollgas geben. Wie ist das bei dir?
Ja, das kann ich 1:1 so übernehmen, auch auf meine Situation. Im Endeffekt sind wir ja beide irgendwo auch im Ausdauerbereich tätig. Zwar komplett verschieden, was jetzt so die körperliche Belastung angeht, aber vom Prinzip her kann ich dem nur zustimmen. Und natürlich gibt es bei mir auch wirklich viele Tage, wo ich mich jetzt nicht gut fühle oder wo ich einfach ein sehr schlechtes Gefühl im Vorhinein habe. Und es waren dann aber tatsächlich wirklich die Tage, wo ich meine besten Leistungen und Performances abgeliefert habe. Und von daher sollte man sich eher weniger manchmal auf sein Gefühl beruhen, sondern einfach sich dem stellen und einfach das Beste daraus machen.
Wie hast du dich beim EM-Finale in Rom gefühlt? Was war das für ein Tag?
Das war ein sehr, sehr langer Tag, weil ich halt wirklich viele Zeit bei mir im Hotelzimmer nur rumgesessen habe und wirklich versucht habe, so wenig Energie und Kraft wie möglich zu verschwenden. Aber tatsächlich habe ich mich von dem Vorlauf sehr, sehr gut erholt und regeneriert, sodass ich wirklich voller Energie eigentlich an den Start gehen konnte. Und mir kam es ja auch sehr entgegen, dass der Vorlauf so locker war. Dementsprechend war das für mich eigentlich wie so eine Art Auftakt dann, dass ich jetzt nicht wirklich großartig müde war, sondern einfach nur ein bisschen dieses Laktat abbauen musste, weil der letzte Kilometer war ein bisschen schnell, aber damit kommt der Körper ja aufgrund dieser ganzen Trainings, die ich am Vorhinein schon mache, recht gut zurecht und somit hatte ich eine sehr, sehr gute Spannung dann sogar für das Finale und keine wirkliche Müdigkeit und das war dann auch wahrscheinlich der springende Punkt, weshalb ich dann so eine super Zeit auch abrufen konnte, weil einfach dann alles gepasst hat.
Mhm. Wer jetzt nicht so tief in der Leichtathletik drin steckt, du hast in Rom EM Bronze gewonnen. Das war übrigens die erste deutsche Medaille bei einer Europameisterschaft in deiner Disziplin seit 1998. Erzähl mal, hat das dann im Nachhinein dir nochmal so einen zusätzlichen Push gegeben? Hast du das vielleicht auch ein Stück weit gebraucht?
Also jetzt erstmal in der Situation war mir das jetzt erstmal nicht wirklich bewusst, weil dieses Ziel, davon träumt man ja schon seit Jahren. Also man bereitet das ja wirklich schon länger vor. Das war jetzt kein Glück in dem Sinne. Und danach strebe ich ja im Endeffekt, dass es halt irgendwo planbar ist, dass man jetzt nicht irgendwie dieses Ergebnis halt bringt und im Ziel maßlos überrascht ist. So denke ich halt nicht. Ich arbeite hart für meine Ziele. Ich glaube dran, dass es irgendwie möglich ist. Und wenn es dann klappt, ist es trotzdem irgendwo ein Freudenmoment. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, dass es Glück ist, weil man arbeitet sehr hart dafür. Und das mache ich jetzt schon seit über 20 Jahren irgendwo. Mhm. Und ja, also natürlich ist mir das im Nachhinein dann bewusst geworden. Aber im ersten Moment war es erstmal so, dass der Plan einfach aufging, den ich mir so lange gemacht habe. Und das ist erstmal die erste Freude, die dann halt so einen komplett in den Kopf schießt. Und man ist einfach erlöst von diesem ganzen Stress und Druck, den man sich im Vorhinein macht, weil man bereitet sich so lange drauf vor und verlangt natürlich auch von sich selbst, dass es in dem Moment einfach passen muss. Es gibt keine andere Wahl, dass man es vielleicht dann nochmal nachholt oder sonst was. Es wird in diesen Zeitpunkt entschieden, ob man alles richtig gemacht hat oder eben ob man Fehler gemacht hat. Und das ist halt so viel, was da aufeinander kommt und was man im Kopf verarbeiten muss, dass es eigentlich fast mehr die größere Herausforderung im Kopf ist, als was der Körper abbringen muss in der Situation.
Was dann sicherlich auch danach im Kopf abgeht, weil die Bilder von diesem Zielsprint, die haben ja, in Deutschland sind die viel gezeigt worden. Jetzt nicht nur unbedingt in einem sportinteressierten Publikum sind die gezeigt worden. Die haben alle gesehen, weil die halt überall gezeigt worden sind. Auf Social Media, in Sportkanälen, da hat man das noch wochenlang in die Timeline gespült bekommen und gesehen, was da eben passiert ist. Du hast sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, auch nach diesem Erfolg. Beschreib dich vielleicht mal selbst. Du hast gerade schon gesagt, bist ein Arbeiter. Was so die deine sportlichen Ergebnisse angeht, arbeitest du halt hin. Aber bist du auch vielleicht ein Typ, der diesen Hype dann braucht? Oder empfindest du das dann eher als hinderlich, auch jetzt im Hinblick auf die Olympia-Vorbereitung, was da eben auch medial alles auf dich eingeprasselt ist?
Ja, dazu kann ich erstmal sagen, ich bin halt zum Glück von Jahr zu Jahr mit dem Erfolg immer mehr gewachsen. Ich hatte jetzt nie so diesen plötzlichen Erfolg, dass ich so mega krasse Leistungen auf einmal erbracht habe und mega gehypt wurde. Das hat sich wirklich von Jahr zu Jahr aufgebaut und das finde ich auch sehr gesund, so wie es alles gelaufen ist, weil ich halt einfach gelernt habe, wie man damit umgehen muss. Somit kann ich halt fast ausschließen, dass man in so einen Höhenflug kommt und so ein bisschen die Kontrolle verliert und von sich selbst dann halt denkt, dass man da Geiste überhaupt ist. Das konnte ich somit schon mal so ein bisschen ausschließen. Es war trotzdem erstmal eine ungewohnte Situation wieder, weil dieser mediale Rummel einfach noch viel, viel größer war als jetzt bei einem deutschen Meistertitel oder was auch immer so für Erfolge die letzten Jahre anstanden. Und das hat mir halt wirklich erstmal auch wieder ein bisschen für Verunsicherung gesorgt, aber ich bin dann auch recht schnell, ich sag mal so 3-4 Tage später, dann zu dem Entschluss gekommen, hey, das ist jetzt cool gewesen, aber ich muss jetzt
kommen die nächsten Ziele.
Ja, also die Saison ist noch lange nicht vorbei und ich muss jetzt eigentlich komplett zurückziehen. Mhm. So schade, wie es ist, dass man den Erfolg nicht wirklich so ausleben kann, aber ja, es ist halt einfach in dem Sinne nur die Europameisterschaft gewesen in einem olympischen Jahr und deswegen.
Und eben in einem Olympiastadion.
Ja, das kommt auch noch dazu. Und von daher muss das eigentlich so abgeschlossen werden, wie es dort erlebt wurde. Mhm. Und alles, was jetzt hier zu Hause ist, ging dann eigentlich schon wieder Richtung Olympia jetzt an.
Du sagst, 3 Tage später war das für dich schon Haken dran, nächstes Ziel. 3 Tage später sprachen aber alle noch über das Interview, das du gegeben hast. Und wie oft wurdest du eigentlich auf Cristiano Ronaldo angesprochen danach in den Tagen?
Ja, tatsächlich war das so eigentlich direkt danach, also wirklich schon noch im Stadion so ein großes Thema, wo ich am meisten drauf angesprochen wurde. Alles, was dann im Nachhinein passiert ist, waren im Endeffekt alles nur Berichterstattungen aufgrund dessen, was ich vor Ort sozusagen von mir gegeben habe. Das waren ja jetzt keine Lügen oder irgendwelche Geschichten. Und ich fand es auch ein bisschen krass, wie groß es dann doch gehypt wurde, das Thema. Ich meine, klar, es war halt ein guter Aufhänger, aber für mich ist das jetzt gar nicht so das Riesending gewesen. Aber
ich tatsächlich hatte so manchmal den Eindruck, man hat das dann eher so groß gemacht, weil es um Cristiano ging und gar nicht mehr so unbedingt um dich. Aber tatsächlich ist ja die Geschichte dahinter, vielleicht erzählen wir die hier noch ganz kurz, die Geschichte dahinter ist ja, dass du dich, was diese ganze Herangehensweise an das Training angeht, eigentlich so an ihm orientierst.
Ja, genau. Also ich feiere ihn.
Also es ging ja mehr um dich als um ihn.
Ja, genau. Also ich finde es halt einfach bemerkenswert, was er halt zum einen für eine Karriere macht, beziehungsweise wie er einfach als Mensch in Kombination als Sportler, als auch als Unternehmer halt irgendwie macht. Das würde ich jetzt gar nicht auf irgendwas Spezielles beziehen, ob sein Style ist oder sein Vermögen oder was auch immer, sondern halt eher so dieses Komplettpaket. Das fasziniert mich halt auch als Sportler, obwohl ich natürlich was komplett anderes mache, aber da sehe ich mich natürlich auch, wie du auch sagst, soziale Medien und so weiter, das wird natürlich alles von ihm gemacht, aber ich meine, wie breit er einfach aufgestellt ist und wie er sich halt als Marke verkauft, da sehe ich mich natürlich als natürlich ein sehr, sehr kleiner Sportler im Vergleich natürlich auch irgendwo da und das fasziniert mich und deswegen ist es für mich einfach dahingehend ein großes Vorbild.
Er hat ja auch, was jetzt das reine Training angeht, sagt man ihm auch nach, dass er auf dem Platz immer der Erste ist oder gewesen ist und auch der Letzte, der gegangen ist und dann zu Hause noch und selber und so weiter. Du hast ja auch, was deinen sportlichen Werdegang angeht, vielleicht eine andere Karriere oder einen anderen Werdegang gehabt, als es jetzt ein klassischer Kaderathlet hat. Vielleicht erklärst du auch diesen Unterschied nochmal ganz kurz in ein paar Sätzen, was bei dir generell anders läuft.
Ja, also ich habe halt ziemlich hart sozusagen mir das alles erarbeiten müssen. Mir wurde damals gerade in den Jugendjahren nicht wirklich viel geschenkt, weil ich eben ein kleiner Nachzügler war, was so die Entwicklung anging. Und das hat mich halt wirklich erstmal über die harte Bahn Stück für Stück dann sozusagen in den Leistungssport getragen. Und hätte ich da nicht so viel Disziplin und Ehrgeiz und Willenskraft aufgewendet, dann würde ich jetzt halt nicht hier sitzen. Also das habe ich im Endeffekt rein nur irgendwo mir zu verdanken, dass ich das halt durchgezogen habe. Natürlich kamen dann noch andere Faktoren, wie natürlich mein Trainer hauptsächlich dazu, der mich dann irgendwo dahin begleitet hat. Aber hätte ich in dieser entscheidenden Jugendphase nicht so klar für mich entschieden, ich will das schaffen und ich glaube an mich, dann hätte dieses ganze Spiel gar nicht erst so viel Fahrt aufgenommen. Und wenn man das jetzt auf andere Lebensbereiche oder berufliche Werdegänge oder was auch immer vergleicht, ist das schon eine ziemlich sehr lange Reise, die jetzt nicht wirklich ein direktes Ende in Sicht hat, weil das ja wirklich ein sehr offener Job ist. Also es ist jetzt keine Stellenausschreibung, wo man sieht, okay, das sind jetzt meine Karrierechancen, sondern das hat sich halt alles ergeben und ich habe mich einfach nie verschlossen und habe halt einfach, ich will nicht sagen naiv, aber irgendwo rückblickend betrachtet war es schon fast naiv.
Weil ein naiver Plan.
Ja, genau. Und der ging halt einfach auf, weil es nie einen Plan B gab. Also klar, es gab immer Absicherung irgendwo, aber nur Absicherung, dass man halt zum Beispiel finanziell über die Runden kommt. Aber der Weg an sich, der hatte kein direktes Ziel, außer das, was ich damals als kleiner Junge eben vor dem Fernseher gesehen habe und mir halt irgendwo in den Kopf gesetzt habe.
Ich würde das Ronaldo-Thema gleich gern auch abschließen wollen. Noch eine Frage. Hast du Gelegenheit schon mal gehabt, mit ihm zu kommunizieren?
Nee, also tatsächlich bin ich dann jetzt nicht so ein extremer Fanboy. Ich gucke mir das halt gerne ab oder nehme das halt als Inspiration. Aber dass ich jetzt jemanden nachrenne oder so.
Was würdest du ihn fragen, wenn du mit ihm sprechen könntest? Ja, wenn es sich ergeben würde. Jetzt also, ohne, dass du ihm nachrennst, wäre es wahrscheinlich schneller.
Ja. Das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich bin ja nun auch kein langsamer Läufer. Aber ja, tatsächlich würde mich halt interessieren, wie seine ganzen Strukturen so sind. Also ich meine, ich bin ja wirklich, ich mache eigentlich alles selbst. Also vom Management, sei es von Sponsoren bis hin zu allen möglichen. Ich koche selber und das würde mich mal interessieren, wie das halt bei Ihnen abläuft, ob er da für jeden Part jemanden halt angestellt hat, weil das sind ja alles Prozesse, die es ja in jedem normalen Unternehmen halt auch gibt, wie das bei ihm halt so abläuft.
Ich würde sagen, haben wir das abgehakt, abgesprochen. Vielleicht ergibt sich das ja mal, dass man sich über den Weg läuft, sich die Wege kreuzen, vielleicht auch auf Social Media. Ich meine, dort ist er aktiv, du bist sehr aktiv. Ich hatte es vorhin angesprochen, ich habe dich als Leichtathletik-Influencer bezeichnet und das nicht ohne Grund. Mit 100.000 und ein paar mehr Followern, ich weiß gar nicht, 105 oder so sind es, glaube ich, jetzt. Ja. Das ist ja schon eine Marke, die du dann auch setzt. Wenn man das jetzt so sich anschaut, diese Entwicklung, hast vorhin gesagt, so ein Plan B gibt's nicht und naiver Plan, haben wir gesagt. 100.000 Follower baut man ja nicht einfach so ein bisschen nebenbei auf.
Na, tatsächlich muss es halt irgendwo auch nebenbei passieren. Im Endeffekt ist das halt auch wieder eine Frage, ob man das jetzt will, ob man irgendwo auch eine gewisse Kreativität in sich schlummern hat, weil das passiert jetzt nicht, dass man mal ein Bild hochlädt und dass das halt mal so über Nacht kommt. Klar, die Fälle gibt es sicher auch, aber da habe ich wahrscheinlich das falsche Geschlecht dafür, wenn ich das mal so offen sagen darf. Aber ja, das ist im Endeffekt ja auch irgendwo ein Prozess, der nebenbei, neben dem alltäglichen Training irgendwo entsteht und dass man halt einfach versucht, über eine kreative Art und Weise da Leute mit einzubeziehen in sein Leben, was man auch irgendwie interessant darstellen muss. Und das sind natürlich auch immer Phasen und teilweise ist da auch Glück im Spiel, wie halt so ein Algorithmus tickt. Und es gab halt einfach mal so eine gewisse Hype-Phase und wenn man die halt einfach dann bestmöglich ausnutzt und da alles reinsteckt, dann wächst es halt auch mal ganz schnell.
Kommen wir nochmal zu deiner Form, die jetzt ja nicht nur in Followerzahlen sich ausdrückt, sondern tatsächlich auch in Minuten und Sekunden. Wenn man jetzt die vergangenen 3 Jahre sich anschaut, einfach, wir gucken mal zurück zu den letzten Olympischen Spielen, die waren 2021, aufgrund von Corona im Jahr 2021 und nicht 20 in Tokio gewesen. Da sieht man jedes Jahr stetige, wirklich große Verbesserungssprünge. Wie viel Plan steckt denn in so einer Formkurve?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage für meinen Trainer, weil darüber mache ich mir tatsächlich keine Gedanken, was da so die Hintergründe sind. Ich habe natürlich selber sehr, sehr viel in den letzten Jahren auch nochmal investiert und versucht, das Leben noch professioneller zu gestalten, wie es überhaupt nur möglich ist. Das kriege ich gerade so in der letzten Zeit extrem mit, wenn ich mal zufälligerweise mal außerhalb meiner Bubble schaue, wie halt so ein normales Leben abläuft. Es ist für mich einfach so fremd, wie so ein normales Leben von einem Normalsterblichen so abläuft. Mhm. Also wie der Tagesablauf ist, dass man jeden Tag dasselbe macht, wie die Freizeit aussieht, da bin ich inzwischen so weit weg davon, ohne dass ich jetzt aber sagen muss, dass es mir schwerfällt, aber ich habe meine ganze Denkensweise einfach voll inzwischen den Sport hingegeben und habe eigentlich den Bezug zur realen Welt irgendwo verloren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt großartig in einer anderen Dimension lebe, aber sehr.
Ich wollte gerade sagen, es liegt auch ein bisschen gefährlich. Was ist, wenn der Sport mal irgendwann nicht, ne? Aber
ja, also ich habe halt so meine eigene Welt irgendwie geschaffen, was jetzt so das Denken angeht. Damit meine ich jetzt gar nicht irgendwelche Unternehmungen, aber das Training steht immer an erster Stelle und danach richtet sich im Endeffekt dann der andere Tagesablauf und alles, was dazugehört mit Ernährung, Schlaf, Regeneration, Gesundheit, das sind ja so große Themen, wo sich jetzt kaum einer Gedanken macht. Zum Beispiel, wenn mich jemand fragen würde, kommst du mit zum Public Viewing, dann denke ich sofort Menschenmassen, nee, bin ich raus.
Also aufgrund von der Gefahr, dass man irgendwie sich anrempelt oder angenießt wird und dann krank ist, oder?
Genau, da habe ich erstens keinen Bock, da ich dort irgendwie lange stehen muss, noch dass ich dort irgendwie mit so großen Menschenmassen in Kontakt komme. Daher ist mir teilweise so eine Bekanntheit gerade nach so einem Erfolg gar nicht bewusst, weil ich kann gar nicht von Menschen erkannt werden, weil ich gar nicht mit Menschen in Kontakt komme.
Also, da war die Corona-Zeit für dich ja aber eigentlich was, also ich will es gar nicht sagen, da kam man mit Menschen ja nicht mehr in Kontakt.
Ja, das war für mich jetzt überhaupt kein Problem oder Verlust. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das dadurch nur noch mehr entwickelt hat, aber ich lebe im Endeffekt genauso und deswegen, ich genieße das voll, wenn ich jetzt nach Kienbaum ins Trainingslager fahre, wo ich von 90% anderer Sportler höre, was will ich dort, dort kann ich ja nichts machen, dort ist ja kein Kaffee, dort kann ich nie mal in der Freizeit rausgehen, wo ich mir denke, hey, ich genieße es voll, dass ich dort meine Ruhe habe.
Also du genießt ein asketisches Leben.
Genau, richtig. Und das ist im Endeffekt für mich auch irgendwo ein Erfolgsfaktor, dass ich mich da nur aufs Wesentliche konzentrieren kann. Mir reicht mein Handy, mein Laptop und das war's. Und
na gut, so allein bist du ja mit dem Handy nicht. 100.000 Menschen gucken dir dann trotzdem zu.
Eben. Und das reicht mir in der Hinsicht, weil ja, dieses ganze Leben ist jetzt halt kein Spaß. Das ist halt mein Job, das ist mein Business und da muss ich halt einfach gucken, dass ich da halt bestmöglich das raushole, weil die Karriere, die ist nicht für immer. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich das bis zur Rente mache und deswegen gebe ich halt einfach jeden Tag.
Also Cristiano ist 39, hat noch eine EM gespielt. Egal, über das Thema will ich dann übrigens nochmal sprechen. Aber da kommen wir noch nicht jetzt dazu. Mhm. Vielleicht nochmal eine Anekdote. Wir haben uns ja schon vergangenes Jahr mal hier auch in diesem Podcast tatsächlich getroffen. Da ging es nicht um Olympia oder irgendwelche Meisterschaften. Da ging es eher so darum, dass man von einem Leistungssportler als Freizeitsportler lernen kann, wie man Formen aufbaut, wie man so überhaupt generell mal vielleicht ins Joggen kommt oder ins Fahrradfahren oder was auch immer. Und da hast du gesagt, dass es halt manchmal auch einfach wehtut, den eigenen Schweinehund bezwingen zu müssen. Und da hast du auch ein bisschen auf dich selber geguckt in dem Moment. Wie viele Schweinehunde mussten denn bezwungen werden, dass du jetzt in 8:14 in Rom gelaufen bist?
Ich würde eigentlich fast sagen, gar kein Schweinehund. Also wie ich es ja gerade schon so ein bisschen beschrieben habe, dreht sich mein Leben nur noch darum. Mhm. Und da ist es eigentlich nur noch reine Disziplin. Also Motivation gibt's in der Hinsicht da nicht. Ich stehe jetzt nicht jeden Tag auf und sage, ich will heute unter 8:15 laufen oder ich habe das Ziel, unter 8:15 zu laufen. Das ist halt rein nur das Leben, das sich darum dreht und das lässt sich nicht in Minuten oder Stunden definieren, sondern es
ist einfach. Aber wie wichtig ist dir so eine Zeit?
Die ist schon sehr wichtig, weil gerade diese 8:15-Grenze, die ich jetzt unterschritten habe, die ist ja auch seit über 20 Jahren halt kein Deutscher mehr gelaufen. Daher ist es schon irgendwo so eine Schallmauer, die jetzt, die man jetzt wieder als Ego-Ding beziehen kann. Aber tatsächlich denke ich auch gar nicht so, weil das lässt mich nur schon wieder dann irgendwo fliegen irgendwo und das interessiert mich nicht. Ich versuche halt selber halt meine eigenen Ziele zu definieren und als nächstes, nachdem ich jetzt das Ziel erreicht habe, nehme ich mir jetzt halt die 8:10 Marke vor und dann ist der deutsche Rekord nicht mehr weit weg, aber das sind halt wirklich jetzt langsam wieder Zeiten, wo ich sage, okay, das ist krass, aber ich verschließe mich dem auch nie. Ich mache einfach weiter.
Blicken wir nochmal kurz 3 Jahre zurück. Tokio, 8:33.
Ja, das war eine sehr, sehr deprimierende Phase. Ich will nicht sagen, dass ich da in einem Loch war, aber ja, das war jetzt natürlich noch nicht die Form, die ich jetzt aktuell habe. Und nachdem wir dann wirklich 2022, also eigentlich nach den Olympischen Spielen, wie auch der Tom schon gesagt hat, eigentlich schon wieder in den nächsten Zyklus gegangen sind, haben wir auch das Training eigentlich komplett umgestellt, haben neue Trainingsreize, neue Programme, neue Schwerpunkte gesetzt und das ist im Endeffekt das, was jetzt Früchte trägt und ich sehe da immer noch so viel Potenzial, eben weil ich ja auch vorhin schon gesagt habe, dass ich ein Spätentwickler bin und eigentlich jetzt erst so in meine besten Jahre komme, dass ich denke, dass da noch viel zu holen ist, weil gerade dieser Punkt Ausdauer ist halt wirklich so krass trainierbar. Schnelligkeit, die muss man haben, die kann man jetzt vielleicht ein bisschen feilen, aber die Ausdauer, die kommt auch mit dem voranschreitenden Alter nochmal richtig dann zum Ausbruch. Und da baue ich schon sehr drauf und hoffe, dass da auch noch einiges möglich ist.
Einige Zielsprints. In Tokio war es Platz 11 im Vorlauf und dann relativ schnell zu Ende diese Olympischen Spiele. Welches Ziel hast du dir diesmal gesteckt?
Ja, ich bin da eher einer, der da recht verhalten rangeht. Ich habe natürlich das Ziel, ins Finale zu kommen oder dann vielleicht sogar im Finale dann unter die besten 10 irgendwo. Das sollte grundsätzlich mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Form, die ich zur EM hatte, schon irgendwo möglich sein. Aber ich bin dann halt wirklich auch einer, der dann wirklich erstmal wieder sich ganz unten einreiht und sagt, hey, das muss auch erstmal wieder gelaufen werden. Also das Finale zu erreichen wird erstmal so eine riesen Herausforderung. Und da muss halt auch wieder alles stimmen. Da muss ich mich mental top dort an den Start stellen können. Da muss ich körperlich wieder in einer super Verfassung sein. Und das sind so erstmal die Dinge, mit denen ich mich erstrangig befasse.
Ich gucke nochmal auf 2021. Mhm. Der Olympiasieger damals, Sofiane El Bakkali, der lief 8:08 und ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf. Also ich will jetzt nicht über Gold reden und irgendwas, Gottes Willen, aber so weit weg sind die Medaillenränge auch dort, wo du jetzt stehst, bei 8:14 nicht.
Ja, tatsächlich nicht. Also es ging auch schon eine Weltmeisterschaft in 8:25 vor 2 Jahren weg, wo ich mir denke, okay, das kann ich ja auch. Aber wenn man sich dann mal den Rennverlauf anschaut und wie die dann halt wirklich den letzten Kilometer nochmal sporten und laufen, das ist dann schon echt krass. Und da muss man auch erstmal dranbleiben können.
Wie läuft das in so einer Gruppe von Läufern? Spürt man das in so einem Lauf? Oh, jetzt sind die hier die erste Runde total geschlichen. Ich könnte eigentlich mehr, wenn ich jetzt rausgehe. Wie entscheidet man sich in solchen Situationen, wo man merkt, die sparen jetzt Kraft, um am Ende einen Sprint hinzulegen, wo ich nicht mitkomme? Geht man da auch mal ins Risiko?
In meiner Position würde ich nie ins Risiko gehen. Also ich würde in keiner Sekunde sagen, dass ich jetzt mal einfach ausreise und mich an die Spitze setze, weil das wäre der planbare Tod. Und das mache ich einfach nicht sowas. Ich würde immer auf meine Stärke bauen, die ich bei der EM auch ziemlich zum Ausdruck gebracht hat, dass ich halt hinten raus mit der reinen Schnelligkeit noch so viele Leute einsacken kann. Das ist für mich und mein Typ von Läufer einfach nicht möglich wäre, dass ich über den Ausdauer- und Kraftpunkt dort irgendwie was reisen kann. Hm. Ich würde immer alles nur auf die letzte Runde setzen. Hm. Und alles, was davor abgeht, ist einfach nur, dass ich so flüssig wie möglich,
das
so effizient.
Das wissen ja auch die anderen dann dort, ne? Die sagen dann, ach, lassen mal laufen.
Ja, Zweifel genau. Dann. So war es ja auch bei der EM. Der eine Italiener, der hatte zwischendurch 20, 25, 30 Meter Vorsprung und hat versucht, dort vorne wegzukommen. Ich habe aber keine Sekunde Angst gehabt, dass der Typ hier Erster wird.
Was krass ist, wenn die Läufer, die dort unterwegs sind, jetzt du bist in der Gruppe, die dahinter war, ja. Im Fernsehen betrachtet man das und denkt sich im Zweifel dann so, oh, der ist ja so weit weg, den hol dir, ne? Und ja. Dann geht das so schnell.
Das geht ganz schnell, weil der kann nicht so über sich hinauswachsen, so mal er jetzt auch nie langsam war. Also wir hatten ja trotzdem eine sehr, sehr humane, sportliche Geschwindigkeit drauf, dass es fast unmöglich gewesen wäre, weil man sieht ja auch schon, was der in der laufenden Saison schon für Leistungen erbracht hat. Der macht ja nicht einfach mal einen 15 Sekunden Sprung, bloß weil es jetzt ein EM-Finale in seiner Heimat ist. Also gewisse Wunder gibt's, aber das sind wirklich nochmal andere Welten, die dann halt.
Stimmt, das war ein Italiener letztlich, ja. In seiner Heimat. Ihr wart im Stadion in Rom. Viele Zuschauer sind auch an dem Abend dort gewesen. Jetzt ist auch Olympia in Paris, anders als vor 3 Jahren bei den Corona-Spielen in Tokio, wo keine Zuschauer zugelassen waren, was ja ganz andere Spiele gewesen sind als die man gewohnt eben ist aus der Vergangenheit. Und jetzt in Paris ist ja auch wieder die Welt eine andere. Es ist normal, dass Menschen im Stadion sind. Wie viel Einfluss hat denn das auf so einen Lauf? Weil für gewöhnlich läufst du vor nicht so vielen Menschen und dort ist dann so ein Riesenstadion rappelvoll. Hat das einen Einfluss?
Das kann ich gar nicht so genau definieren. Also klar, in Tokio habe ich mich schon sehr verlassen gefühlt. Einfach auch allgemein das ganze Jahr war ja ohne Zuschauer. Aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob die Zuschauer jetzt so viel bringen, weil in München zum Beispiel habe ich das extrem gemerkt zur Europameisterschaft, weil man hat irgendwie gespürt und man wusste auch wirklich, dass die Fans, die gerade jubeln, wegen einem jubeln. Man hat auch die Reaktion direkt als Impact gemerkt, wenn man jetzt einen Angriff gestartet hat. Das ist dort aber jetzt nicht so. Das ist einfach so ein monotones Gekreische oder Geklatsche oder halt so eine Grundatmosphäre, die da um sich hergeht. Aber ich kann das jetzt nie direkt so raussplitten, dass ich sage, das bringt jetzt so und so viel Prozent. Das ist einfach, das gehört dazu irgendwo zu dem Rennen, zu dem Sport. Aber mehr kann ich dazu eigentlich jetzt nicht sagen.
Du fühlst es dann jetzt auf der Runde nicht so
unbedingt? Nee, gar nicht.
Und danach? Also wenn du über die Linie gelaufen bist?
auch nicht, weil man fühlt sich ja immer wie, als wenn man irgendwo auf einer Bühne steht und man weiß, man wird von vielen Leuten angeschaut, aber man, das ist irgendwo auch einfach Erfahrung. Also wo ich früher zum ersten Mal auf der Bahn stand, dachte ich so, oh krass, jeder guckt mich jetzt wahrscheinlich gerade an oder mache jetzt ja nichts Falsches. Aber das ist mir jetzt komplett egal. Also man macht dort sein Ding und es macht jetzt keinen Unterschied, ob ich jetzt zu dem Lernstadion stehen würde oder ob da Zuschauer sind. Also das sind halt dann einfach nur diese Irrglauben wahrscheinlich oder halt auch einfach Selbstbewusstsein, dass man halt einfach sagt, hey, so wie ich jetzt mich gerade gebe oder was ich mache, ist es halt für mich richtig. Und das wächst halt einfach über die Jahre, dass man damit einfach entspannter umgeht.
Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt. Wir haben über Ziele gesprochen, um nochmal Tom Liebscher-Lutsch zu hören, ihn einzuklinken. Er erlebt Olympia jetzt zum 4. Mal. Du bist jetzt das 2. Mal dabei, Karl. Bei den letzten beiden Spielen hat Tom, hat er sicherlich in bester Erinnerung, da hat er jeweils Gold im Vierer-Kajak gewonnen. Und wir wollten von ihm wissen, was seine Ziele sind, aber auch, ob er sich mit schon 2 Olympiasiegen in der Tasche diesmal anders dem ganzen Thema widmet oder da anders rangeht, einfach auch jetzt auf der Reise nach Paris. Hier nochmal Tom Liebscher-Lutsch per Sprachnachricht.
Egal, wie oft ich jetzt schon bei den Olympischen Spielen war, es sind immer andere Vorbereitungen gewesen. Es hat sich im Leben auch viel geändert. Ich bin Familienpapa geworden. Ja, habe zu Hause sehr viele schöne Stunden erlebt oder erlebe viele schöne Stunden. Und man verändert sich auch als Athlet. Man wird natürlich nicht jünger. Man hat andere Wettkampfziele oder Trainingsvorleistungen jetzt vielleicht gehabt, aber ist trotzdem immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Und 2021 war ich vor den Olympischen Spielen kurz vorher verletzt. 2016 habe ich mit dem Einsatz, wo ich dann Gold gewonnen habe, gar nicht so richtig gerechnet. Und jetzt 2024 haben wir uns quasi ein bisschen in die Favoritenrolle reingemogelt, die aber mit dem Weltmeistertitel untermauert. Und das Ziel für Paris ist, dass wir unseren Konkurrenten im Kajak-Vierer über 500 Meter unser Rennen aufdrücken und dann schauen, wie weit sie mithalten können. Nicht mehr, nicht weniger. Und dass wir einfach das zeigen können, was wir die letzten Jahre trainiert haben. Und dann müssen uns die anderen erstmal über die Ziellinie folgen, geschweige denn überholen. Den Rest spricht man aus Aberglaube nicht aus.
Tja, also so richtig will er nicht sagen, aber vielleicht kannst du mal kurz übersetzen in die von der Sportlersprache ins Normaldeutsch. Er setzt doch auf Gold.
Ja, na selbstverständlich. Ich meine, mit den Vorleistungen und mit der, also als Titelverteidiger ist es natürlich erstmal keine einfache Situation reinzugehen. Man darf da auf jeden Fall auch nicht zu selbstsicher in so einen Wettkampf starten. Man muss halt trotzdem wieder sich versuchen, in eine normale Situation zu begeben, dass man eben und sich bewusst sein, dass man das genau erstmal wieder abrufen muss. Und so eine Favoritenposition, die kann schon sehr viel Druck auslösen, aber so wie ich das raushöre, weiß er das selbst und kann damit recht gut umgehen und weiß, dass es auf jeden Fall auch erstmal wieder gemacht werden muss. Aber eine gewisse Selbstsicherheit kann ich da schon raushören, was auf jeden Fall auch gut ist. Aber zu sehr darf man sich eben halt auch jetzt nicht darauf ausruhen oder eben ja in dem Glauben bleiben, wir haben es jetzt schon 2-mal geschafft, das muss jetzt wieder werden. Also weil die Konkurrenz, die schaut natürlich ganz anders drauf und die ist halt auch bereit, über sich hinauszuwachsen, wo man halt als Titelverteidiger schon irgendwo, ja, jetzt nicht satt ist, aber...
Jetzt wäre es übrigens spannend, ihn noch zu fragen, wenn er jetzt hier sitzen würde, würde ich das tatsächlich auch machen. Wir hatten über den Italiener gesprochen, der da irgendwie 20 Meter vorne weg war. Wie das ist, wenn dann halt so ein anderer Vierer schon so eine halbe Bootslänge voraus ist, wie das ist. Aber das wäre jetzt wirklich spannend zu wissen, wie das in so einem Rennen dann eben auch dann abläuft.
Das habe ich ihn tatsächlich aber auch in Kienbaum gefragt.
Ach, dann erzähl mal.
Ob es da halt eine Taktik gibt, ob die halt auch mal locker lassen können Und ja, ich versuche es mal einigermaßen wiederzugeben. Die hauen natürlich schon am Start erstmal alle richtig rein. Dann gibt es halt wie so eine Art rollende Phase, so wie ich das verstanden habe. Und da gucken die dann schon erstmal so ein bisschen kurz, inwiefern die Konkurrenz jetzt halt so mithält. Aber das ist natürlich jetzt nicht so locker lassen wie bei mir, weil 500 Meter ist ein bisschen kürzer als 3000 Meter. Ja, und dann geht's halt eigentlich darum, das Ding dann halt ins Ziel zu bringen, eventuell, wenn es halt notwendig ist, nochmal zuzusetzen.
Also wir werden den Tom im Anschluss dann vielleicht nochmal fragen, wenn der Podcast online gegangen ist, ob das richtig rübergegeben ist, aber es klang für mich jedenfalls erstmal schlüssig. Vielleicht können wir uns ja auch, wenn Olympia durch ist, ich weiß, aus Aberglaube spricht man jetzt hier nichts aus, aber vielleicht trifft man sich ja danach nochmal. Also drei Leute sind wir für einen Vierer schon. Wir finden sicherlich noch eine vierte Person, die sich mal mit reinsetzt. Also da hätte ich irgendwie Lust drauf, dass wir das vielleicht mal machen. Also die Antwort darauf, ob er jetzt dann goldfest im Blick hat, möchte er nicht unbedingt geben. Die Antwort werden wir dann am 8. August sehen. Dann sind nämlich bei den Kanuten, beim Vierer, die Entscheidungen im Finale. Du bist ein bisschen eher dran, ne?
Ich bin am 5. dran und bestenfalls am 7.
Ja, da ist ein Tag vorher sozusagen. Ja. Da guckt Tom dann bei dir vielleicht dann auch zu. Ist ja, ihr seid dann zur gleichen Zeit auch in Paris. Wie ist das generell so, dieses in Paris sein? Bist du dann dort die ganze Zeit? Ich meine, am 26. Juli geht's los. Wie ist das?
Ich reise tatsächlich erst zwei Tage vorm Wettkampf an. Also am 3. fahre ich oder fliege ich nach Paris. Dann hat man halt eine kurze Zeit, um sich dort zu akkreditieren, anzukommen. Vielleicht noch einen Auftakt dann halt zu machen. Und dann geht's eigentlich schon den Tag darauf dann los. Mein Vorlauf ist ja diesmal abends, sodass man dann halt noch ein bisschen mehr Zeit hat. Der Tag dazwischen wird eigentlich so entspannt wie möglich gestaltet. Da habe ich auch keine Lust, dort groß irgendwie rumzureisen oder dort jemanden zu treffen, weil man dann eigentlich schon wieder im Fokus
ist. Hätte mich jetzt gewundert nach dem, was du vorhin erzählt hast.
Richtig. Und ja, da so schade, wie es ist, aber da muss ich halt meiner Familie und meiner Freundin dann halt einfach in der Hinsicht mal einen Korb geben und sagen, hey, vergnügt euch mal in Paris, aber ich will jetzt hier in meiner eigenen Bubble bleiben. Weil das kostet natürlich auch alles Kraft, dieses Rumgelatsche und was auch immer man alles machen würde.
Ach, Paris.
Genau. Komm. Und ja, alles, was danach passiert, das ist dann noch ein Tag, der mir nach dem Finale übrig bleiben würde. Den kann man dann halt nochmal für Freizeitaktivitäten
Moment, nutzen. Also ein Tag übrig bleiben würde, das heißt, du darfst nicht länger als einen Tag nach dem Finale dann dort bleiben oder wie ist das?
Ja, also es gibt halt so eine 36-Stunden-Regel, die vorgeschrieben ist, dass man danach dann halt eigentlich schon wieder abreisen muss. Und das hat den Hintergrund, dass die Kapazitäten in dem Olympischen Dorf einfach nicht ausreichend sind, dass die ganzen Sportler über den ganzen Zeitraum dort bleiben könnten. Und das kostet natürlich auch alles Geld. Es gibt auch wirklich nur eine sehr limitierte Anzahl an Akkreditierungen, dass zum Beispiel allein was das ganze Physio- und Ärzteteam deutlich abgespeckter ist als wie jetzt bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft der Leichtathletik. Da werden so viele Funktionäre mitgenommen und da muss halt wirklich gehaushaltet werden, weil halt nur eine gewisse Anzahl von Akkreditierungen zur Verfügung steht.
Also ohne es klein machen zu wollen, also ist Olympia eine kleinere Wettkampfnummer als eine Europameisterschaft?
Ja, was so die ganze Betreuung ringsherum angeht, auf jeden Fall, ja. Weil es halt alles sehr teuer ist. Also kannst dir ja vorstellen, dass jeder sein will und dass die dort keinen Tourismus groß bezahlen wollen.
Aber das ist so ein bisschen ein Widerspruch ja zu dem, was man immer so landläufig hört. Olympia, da kommt die Jugend der Welt zusammen und großes gemeinsames Fest ja letztlich auch feiert. Aber das klingt ja dann eher so nach strikte Taktung, Wettkampf abgefertigt, Medaille um den Hals, wenn es gut gelaufen ist. Tschüss.
Ja, es ist so. Also das Bild, was man von außen vermittelt bekommt und das, was man halt immer sieht, das ist tatsächlich weit, weit weg von der Realität. Und ja, das kann man jetzt schade empfinden. Ich meine, ich habe mich damit abgefunden. Klar, Tokio war eine etwas andere Situation, aber so vom Großen und Ganzen, ich habe ja nun doch auch einige Weltmeisterschaften schon gesehen, ist es halt ein bisschen anders, als wie man es halt kennt. Und ich hätte jetzt gar nicht die Zeit, so groß hier ins deutsche Haus zu gehen, das und das. Ich habe halt auch einiges zu tun.
Gut, vielleicht ändert sich dein Blick ja darauf auch nochmal, wenn du Paris dann tatsächlich auch erlebt hast. Du kennst ja jetzt nur Tokio, wo halt nichts gewesen ist.
Ja, man kann sich das auch gar nicht erlauben. Also man kann das schon, aber das ist halt dann halt eine Einstellung, die ich nicht wirklich teilen kann, weil ich bin dort da, um meine sportliche Bestleistung auf die Bahn zu bringen und nicht, um dort ein Erlebnis zu machen. Mhm. Also ich gehe dort auch von der Grundeinstellung einfach schon mal ganz anders ran, weil ich, klar, Olympia ist alles gut und schön, aber ich freue mich jetzt nicht darüber, weil ich halt schon wieder den Druck im Nacken spüre, was ja von mir erwartet wird. Und dem musst du halt dann trotzdem gerecht werden.
Oder? Na gut, auf der anderen Seite ist es auch dann so, du führst ein relativ, auch wenn du sagst, du triffst dich nicht mit vielen Menschen, du führst trotzdem ein öffentliches Leben.
Ja.
Und wenn du dann irgendeine Story teilst, ich spaziere an der Seine und am nächsten Tag fliegst du im Vorlauf raus, dann schreibt da auch vielleicht der ein oder andere etwas drüber.
Ja.
Verstehe ich dann am Ende so gesehen auch. Bleiben wir vielleicht noch mal ganz kurz bei Tom. Wir haben ihn noch eine dritte Sprachnachricht von ihm bekommen. Wir haben noch eine dritte Sache ihn gefragt, eher was Allgemeines, nämlich auch, was Olympische Spiele für ihn ausmachen, was sie besonders machen für ihn, dieses Ereignis, der sie ja nun zum vierten Mal erlebt. Hören wir einfach auch noch mal ganz kurz diesen dritten und letzten Ton von Tom Liebscher-Lutsch an.
London, Rio, Tokio und jetzt Paris, meine vierten Spiele. Ich war jetzt dabei, wo es Geschichte geschrieben hat, wo es einmal 5 Jahre waren und jetzt nur 3 Jahre Pause dazwischen aufgrund der Corona-Pandemie. Aber es findet, wie gesagt, normalerweise alle 4 Jahre statt. Und es kommt dann auch nicht so schnell wieder. Das heißt, in einer normalen Karriere erlebt man das 1, 2, 3 Mal. Wenn es richtig gut kommt, vielleicht 4 Mal. Und das war es dann auch schon. Eine Weltmeisterschaft, die nimmt man zwischen 2 bis 10 Mal, je nach Sportart, dann schon auch echt öfter war, aber die Olympischen Spiele kommen alle 4 Jahre und da muss es sitzen und einfach, dass alle Sportarten gemeinsam diese Veranstaltung haben und diese sich auf der Weltbühne präsentieren. Das ist auch für so eine schöne Sportart wie der Kanu-Rennsport es ist, aber mit wenig Zuschauern quasi nutzt das uns ganz viel, dass wir ein bisschen von der Strahlkraft der anderen Sportarten, die da ein bisschen medienwirksamer und auch publikumswirksamer sind, quasi ein bisschen Schein abbekommen und dass am Ende auch die Leute quasi solche Sportarten auch mal schauen und sich an den Medaillen erfreuen und dann auch diese Emotionen sind einfach die ganz besonderen. Genau, weil diese Emotionen, die nach der Ziellinie kommen oder nach dem Finale, wie auch immer das gerannt, geschwommen, geschossen, geworfen, gestoßen, gesprungen wurde, diese Emotionen hat man nur dort, weil wie gesagt, der Abstand zu den nächsten Olympischen Spielen beträgt immer 4 Jahre und das merkt man als Athlet immer und man bereitet sich quasi ein ganzes Leben drauf vor und dann kommen diese Emotionen, genau diese Emotionen dann nach dem Ziel oder nach dem Ende des Wettkampfs immer raus. Und das macht es, glaube ich, auch so richtig menschlich, persönlich und so sehr emotional als Veranstaltung.
Ja, das also nochmal Tom Liebscher-Lutsch über die Besonderheiten von Olympischen Spielen oder was Olympische Spiele so besonders machen für ihn. Er hat das dann eher doch schon mehr auf die emotionale Schiene geschoben. Aber gut, er hat schon 2 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen gewonnen. Das klingt ein bisschen anders als das, was du gesagt hast. Aber er ist vielleicht auch vom Typ, von der Herangehensweise dann, das unterscheidet sich auch von Sportler zu Sportler. Er hat gesagt, man erlebt, und das fand ich einen sehr interessanten Satz in dieser Sprachnachricht, man erlebt Olympia als Athlet vielleicht 1 oder 2 Mal. Er hat das Glück, er erlebt das jetzt das 4. Mal. Der ist jetzt 30. Wir beide haben vorhin mal über Fußball gesprochen und da gibt es den Satz, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und der trifft irgendwie auch auf Olympia zu. Für viele Sportler sind Olympische Spiele auch immer ein Zeitpunkt, um kurz innezuhalten, eine Entscheidung zu treffen, weitermachen, aufhören, Pläne ändern, was verschieben. Du bist 28. Bei den nächsten Spielen wärst du dann 32. Wie weit geht dein Plan für danach und wie sieht er aus?
Ich würde da mal kurz einen Satz zu den Emotionen sagen. Die wären natürlich auch anders, wäre ich nicht so, ich sag mal, enttäuschend bei der letzten Olympiade ausgeschieden. Das macht natürlich auch nochmal viel was von diesem ganzen Gesamtereignis aus. Und gerade nach der Europameisterschaft, wenn du einen Erfolg hast, dann bleibt dir das natürlich irgendwo viel positiver als Erinnerung, wie als wenn du mit einer schlechten, enttäuschenden Leistung dort einfach direkt nach Hause gefahren bist. So, Das macht natürlich auch viel nochmal aus, finde ich.
Dann behalt vielleicht im Hinterkopf, Rom war ein Olympiastadion.
Genau. So.
Also insofern nimmt die Emotion einfach mit dahin.
Richtig. Nee, aber jetzt haben wir auf die Zukunft bezogen. Ich plane wirklich jetzt schon eigentlich sicher damit, dass ich bis 2028 das weitermache, eben weil ich ja gesagt habe, wie lange ich schon dabei bin. Und ich habe mir wirklich über die letzten Jahre solche Strukturen geschaffen, aufgebaut. Und das wäre einfach zu schade, das einfach jetzt so hinzuwerfen, weil davon habe ich immer geträumt, auch gewisse Unterstützung, gewisse Sponsoren. Das ist halt wirklich einfach ein System, was jetzt rollt. Und es wäre einfach schade drum, das halt für irgendwas auf der Welt jetzt einfach so herzugeben. Mhm. Weil wenn man seit 20 Jahren daran arbeitet, kann man es jetzt nicht, wenn es jetzt zum ersten Mal so richtig zum Ausbruch kam, direkt verlassen. Und es ist auch der Punkt, wo ich sage, dass ich mindestens bis 2028 weitermache.
Ich meine, du bist zwar nicht so für Sightseeing, aber Los Angeles ist schon ziemlich cool.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war ja schon in Eugene bei der Weltmeisterschaft vor 2 Jahren. Das war schon auch einfach krass, mal so zu sehen. Man kommt ja wirklich viel rum. Und klar, mache ich dort wahrscheinlich jetzt nicht so viel in der Stadt, aber es ist trotzdem cool, wenn man sich auf einer Weltkarte irgendwo mal nach seiner Karriere dann anschaut, wo man eigentlich schon war. Das ist schon gigantisch und das muss man natürlich nicht selber zahlen.
Ich habe das mal gesehen bei einem Sportler, der hat eine Weltkarte in seinem Trainingsraum hängen gehabt und hat in jedem Ort, wo er gewesen ist, einen Pin reingemacht. Die Karte war so voll mit Pins. Ja. Hast du auch so etwas, wo du guckst oder so eine Box, wo du mal reinguckst? Krass, das war an dem Tag und da oder so. Hast du sowas auch?
Nee, tatsächlich nicht. Also das kann man ja vielleicht nochmal machen, aber nee, ich sammle dann lieber so meine Startnummern und Trikots. Und
du pinnst lieber den Poster bei Instagram.
Ja, dann. Genau, richtig.
aber jetzt vielleicht nochmal ernsthaft, also ein Leben ohne Leistungssport könnte man sich bei dir wahrscheinlich sowieso nicht vorstellen. Du hast dich in den sozialen Medien auch entsprechend als Marke aufgebaut. Wie könnte und würde es denn, mal rein hypothetisch gesprochen, überhaupt ohne Sport in deinem Leben aussehen?
Also die Frage habe ich mir tatsächlich so noch nie wirklich gestellt. Also inzwischen habe ich mich ja schon breit aufgestellt, auch neben dem Sport, aber ich denke, gerade da ich halt Läufer bin und das wirklich so ein populäres Thema ist und ich merke gerade eben wirklich, wie das Thema Laufen extrem explodiert, auch in den sozialen Medien, wie viele, ich sag mal, Hobbyläufer auf den Zug aufspringen und das zu ihrem Lifestyle machen oder gar Herausforderungen draus machen, sei es, ich will jetzt einen Marathon laufen oder ich mache jetzt einen Ironman, da stellt sich für mich nie die Frage, dass ich da irgendwo im Lernen dann stehe. Also gerade das Thema Laufcoaching in irgendwelchen Unternehmen, das ist so präsent wie noch nie. Und gerade wenn man halt irgendwo jetzt eine bekannte Person ist, ist das halt ein sehr nachgefragtes Thema, sodass ich mir da erstmal keine Gedanken machen müsste, weil Laufen ist halt wirklich so ein großes Thema. Und aber was so
das Schöne ist, es kann auch fast jeder.
Ja, eben. Und diese Erfahrung, die ich gemacht habe und diese Mehrwerte, die ich irgendwo vermitteln kann auf meine, weil ich komme aus einem ganz anderen Blickwinkel, als wenn ich jetzt das nur, ich sag mal, studiert hätte oder wenn ich halt irgendwo aus einem anderen Bereich komme. Ich verbinde das ja mit diesen ganzen Emotionen und diese ganzen Rückschläge, die sind ganz anders, wie als wenn man das irgendwo in einem Buch liest sozusagen. Und das ist halt im Endeffekt das, was so dieses, das, was ich mir erarbeitet habe, irgendwo wertvoll macht, diese Erfahrungen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann dann mit dem Sport halt ein bisschen zurückzufahren. Was ich halt am wenigsten vermissen würde an dem Leistungssport, ist dieser Druck. Weil das ist tatsächlich das, was mir am wenigsten Spaß macht. Also teilweise sind solche Meisterschaften für mich, wenn ich dann wirklich dort bin, die reine Hölle. Weil dieser Druck und diese Anspannung, die ist teilweise nicht mehr gesund, die ich halt in mir verspüre.
Kommt der Druck von dir selber mehr, dass du dir den machst oder weil andere Leute dir den Druck machen?
Wenn man dann halt wirklich mit Leuten redet und wenn ich halt mit außenstehenden Leuten darüber spreche, kommt es mir wieder so vor, als würde ich mir den Druck einfach nur selber machen. Aber dieser Mix aus dem, was ich irgendwo selber von mir erwarte, das, was ich jahrelang dafür hingegeben habe, dass ich dann halt dort abliefer und das, was ich halt auch natürlich irgendwo medial, sag ich mal, irgendwo halt ja natürlich vorher ankündigen muss oder grob über Ziele redet. Deswegen halte ich mich da eher schon recht verhalten mit meinen Zielen oder mit meinen Äußerungen. Ja, das kommt halt alles zusammen. Und man hat dann
vor dem Hintergrund macht die Antwort auch mit den Emotionen so ein bisschen mehr Sinn noch.
Ja.
Olympia ist was Besonderes, sagen alle. Und bei dir klang das so, ich möchte das jetzt hier vielleicht nicht zulassen. Das spielt dann auch eine gewisse Rolle. Du willst dir selber den Druck nicht machen.
Und das sind halt die Erfahrungen, die man halt einfach machen muss. Damals hat man halt gewisse Fehler gemacht und hat halt groß rumposaunt, ich möchte das und das erreichen. Es gibt auch wirklich viele andere Sportler, die so sind, die sagen, hey, ich bin richtig gut drauf, ich mache das und das. Und ich habe eher für mich so die Strategie gefunden, ich nehme mir ein Ziel vor, ich spreche das vorsichtig aus. Ich weiß auch, dass ich es erreichen kann im tiefsten Inneren, aber ich weiß halt auch, dass es nie selbstverständlich ist, weil das ist nicht planbar.
Du läufst nicht mit einem Schild um den Hals und
richtig, und das tut mir persönlich sehr gut und das lässt mich teilweise ein bisschen entspannter darstellen und ich darf auf jeden Fall nicht so ultra selbstbewusst in das Rennen reingehen, weil dann kommt man immer in diese Gefahr, dass man das sich zu locker sieht. Man muss das jedes Mal wie so eine Art Mammutprojekt sozusagen vor sich sehen. Weil dann kann es nur noch einfacher werden.
Ich würde dich gerne als defensiven Optimisten bezeichnen.
Ja, das bringt sehr gut zum Punkt. Also ich bin auf jeden Fall keiner, der irgendwie in irgendeiner Situation negativ denkt. Also ich denke immer positiv, aber ich gehe erfahrungsgemäß lieber verhalten an irgendwas ran, als mit absoluter Euphorie und dass ich mich jetzt übelst pushe, wie geil ich doch bin oder was ich doch alles drauf habe, weil das ging erfahrungsgemäß bei mir immer nach hinten los.
Also das sozusagen dann auch neben der Formkurve die Lernkurve, die eingesetzt und da auch zum Tragen gekommen ist. Man sieht ja, die Ergebnisse sprechen am Ende ja auch für sich.
Ja.
Vielleicht noch was anderes aus einem anderen Podcast, das vielleicht ganz am Ende unseres Gesprächs noch, aus einem anderen Podcast, den ich mache, das ist ein Wintersport-Podcast, der heißt Dreierbob, da habe ich viel mit vor allem Bob-Leuten zu tun, unter anderem mit Francesco Friedrich, aber ja, das lag nah. Aber es sind auch manchmal Rodler dabei oder Skilangläufer, also es ist nicht nur Bob. Genau, also diesen Podcast gibt's auch und da weiß ich von Francesco Friedrich, von dem kann man sich vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp vielleicht an der Stelle abholen. Aber von dem weiß ich, dass bei ihm im Gepäck nie eine Nasendusche fehlen darf. Was sind denn Gepäckstücke, die, wenn du deine Tasche packst für Paris, die nicht fehlen dürfen?
Ja, also das sind eigentlich fast nur die Wettkampfsachen, die wichtig sind. Meine Kopfhörer, die sind ganz wichtig als Einzelsportler und auch irgendwo als Einzelkämpfer, der nie mit einer Trainingsgruppe oder so in Verbindung kommt, bin ich ja immer quasi mit mir selbst. Deswegen Musik ist da schon sehr ausschlaggebend für mich. Und natürlich mein Handy, damit ich meine Community auf dem Laufenden halten kann. Nee, Spaß. Aber ich bin da tatsächlich sehr, sehr simpel. Also ich habe das letztens schon gesagt und das hat sich da auch im Gespräch erst herausgestellt, dass so, wenn man über Rituale spricht oder so, eigentlich so mein Einteiler und meine Spikes so dieser Moment sind, wo ich so in meine Rüstung schlüpfe und mich dann halt richtig bereit fühle für alle Herausforderungen, weil das kommt halt wirklich nur im Wettkampf so in der Konstellation zustande und das ist dann der Moment, wo ich sage, ich bin bereit, aber ich muss nicht an so viele Kleidungsstücke oder Equipment-Teile denken, von daher ist es für mich...
Zu der Nasendusche gibt es eine sehr lange Geschichte, ist eine Episode gewesen mal in diesem Podcast.
Das dachte ich mir schon. Aber tatsächlich fällt es alles sehr, sehr sporadisch aus, was ich brauche für so einen Wettkampf.
Kopfhörer, mit welcher Musik gibst du dich ins Stadion und schirmst dich ab? Auf welchen Song?
Also sowas habe ich tatsächlich auch nicht. Das ist wirklich situationsabhängig, ob ich jetzt gerade eben eher sowas wie so Hausmusik, also mit so Bass oder sowas oder halt einfach so Deutschrap gehe. Also da gibt es wirklich unterschiedlichste Moods, die ich sozusagen dann vor so einem Wettkampf habe, das ist auch immer unterschiedlich. Und manchmal ist es auch einfach das, was ich dann so im Shuttle zum Stadion höre und dass ich dann mich beim Warm-up dann gar nicht mehr mit Musik warm mache. Weil ich verbinde halt teilweise wirklich solche Lieder oder solche Musik dann mit den Events. Ich kann dir zum Beispiel sagen, was ich in Tokio immer gehört habe und wenn ich das Lied jetzt höre, dann erinnere ich mich, dass das mein Tokio-Lied damals
war. Ich glaube, das Lied hast du geblockt in deiner Playlist.
möglich. Also die höre ich dann auch nicht mehr, weil die verbinden mich dann eher mit was Positiv oder Negativem. Aber das kommt bei mir halt rein situativ, dass ich irgendwie so 2-3 Lieder halt in der Zeit immer höre, die mir in der Zeit gefallen oder die gerade in sind. Und damit hake ich das dann aber auch wieder ab. Und das bleibt mir dann halt in Erinnerung.
Und gibt es noch irgend so ein Ritual direkt vorm Start? Ich meine, beim Tennis zum Beispiel, Rafael Nadal, der hat sich irgendwie bei jedem Aufschlag 24 Mal irgendwo am Körper berührt. Und das war immer die gleiche Abfolge. Gibt es sowas auch bei dir, dass du irgendeinen festen Ritual hast? Das machst du vor jedem Start?
Gibt es eigentlich nicht. Das gibt mir mein Körper selber vor, dass er ungefähr 4-mal mit mir auf Toilette gehen möchte, um möglichst viel Ballast loszuwerden. Ja. Aber ansonsten gibt es jetzt da jetzt nichts, wo ich sage, ich mache da irgendwas anders. Also man ist halt einfach so sehr bei sich. Es gibt doch übrigens gerade bei Netflix so eine sehr interessante Serie, die heißt Sprint, über die Leichtathletik, was die Sprinter angeht. Und da habe ich tatsächlich auch selber so ein bisschen gestaunt, wie viele Parallelen es gibt. Der Marcel Jacobs, der Sprinter, spricht da unter anderem davon, dass in diesem Moment vor dem Rennen, dass man da alles ausblendet an Gedanken, was es überhaupt in dem Leben gibt und man halt einfach nur bei sich selbst ist und sich so in seinen Körper reinhört, ob gerade was wehtut, wie man sich fühlt. Und genau so geht es mir halt auch vor so einem Rennen. Also ich blende alles aus, was zu Hause ist, was ich sonst für Projekte habe, was sonst ansteht. Ich lebe nur in diesem Moment.
Moment, ich.
Genau.
Das ist das, der Weg, das Ziel.
Richtig.
Ja, dann wissen wir auch Bescheid, wie es Karl Bebendorf so kurz vorm Start von seinen Läufen geht.
Ganz schlecht.
Okay, ganz schlecht. Dann probiere ich das bei meinen nächsten Läufen, die ich vielleicht so freizeitmäßig mal unternehme, nicht aus. Da soll es auch noch ein bisschen besser werden. Aber vielleicht hilft das ja, wenn man mal ein bisschen mehr an sich denkt vorm Laufen. Karl, danke für diese Einblicke, dass du hier gewesen bist. Viel Erfolg bei den Olympischen Spielen.
Vielen Dank. War mir auch wieder eine große Freude.
Mir auch, auf jeden Fall. Wir drücken Karl Bebendorf die Daumen und dem natürlich hier ebenfalls per Sprachnachricht gehörten Tom Liebscher-Lutsch. Und natürlich der gesamten deutschen Mannschaft über die Olympischen Spiele, die am 26. Juli losgehen und am 11. August zu Ende gehen. Die beiden Daten haben wir hier noch gar nicht genannt in diesem Podcast, obwohl es die ganze Zeit um Olympia ging. Also das schon mal vormerken. Da berichten wir natürlich drüber auf sächsische.de, ebenso im Anschluss über die Paralympischen Spiele. Meine Kollegen der Sportredaktion haben dann vor allem einen Blick darauf, wie sich die sächsischen Athletinnen und Athleten schlagen werden. Hier im Podcast geht es weiter dann in gut 2 Wochen, dann mit dem nächsten Thema in Sachsen. Lassen Sie bis dahin vielleicht gerne eine Bewertung hier und folgen Sie uns auf Ihrem Lieblings-Podcast-Player, dann verpassen Sie auch garantiert nicht die nächste Folge. So, unser Zielsprint ist jetzt auch zu Ende. Tschüss und bis bald.